über die Bergpredigt zu predigen ist ein bisschen schwierig, weil eine Predigt von einer Predigt zu halten, vor allem eine, die Jesus gegeben hat, ist schon ein bisschen eine Herausforderung. Und es hat es dann nicht viel besser gemacht, dass Martin gesagt hat, oh Lea, dein Thema. Ja, das ist schon ein bisschen schwierig und das wäre vor allem wichtig, weil der Rest von der Bergpredigt ein bisschen davon abhängt, dass wir die richtig verstehen. Dann habe ich gedacht, ja, okay, super. Guter Start für die Vorbereitungen. Und ich bin dann in die Seniorenbibelstunde und Martin hat da auch gerade über diese Verse den Input gemacht und dann habe ich gedacht, super, jetzt habe ich meine Predigt schon geschrieben und ich habe alles verstanden. Und beim Vorbereiten habe ich dann gemerkt, habe ich es wirklich verstanden? Und dann habe ich mich wieder erinnert an einen Kommentar von einem Theologen, weil ich habe eine Arbeit für mein Studium schreiben müssen über die Auslegung und Interpretation von biblischen Texten und dort hat er gesagt, das ist mir von so einem dicken Buch geblieben, zwei Dinge. Er hat gesagt, die Predigt ist eigentlich der Testfall des Verstehens. Und deswegen ist heute Morgen auch so ein Testfall und ich gebe euch einfach gerne mal diese paar Bruchstücke, die ich glaube verstanden zu haben, mit. Und das Zweite, was er gesagt hat, und das finde ich noch viel wichtiger, er hat gesagt, Verstehen hat immer zum Ziel, dass es praktisch wird. Also wirklich verstanden haben wir es schlussendlich dann doch nur, wenn es sich auch in unserem Leben auswirkt. Und ja, ich denke, da schauen wir mal am Ende der Predigtserie, wie es uns dann damit geht. Das mal vorweg. Aber genau, wir starten jetzt in diesen Text. Stell dir mal folgendes Szenario vor. Du und deine Freunde, ihr seid leidenschaftliche Gläubige und das Wichtigste, das es für dich gibt, ist die Bibel, das Wort Gottes. Und weil es dir so wichtig ist, versuchst du wirklich, jedes der Gesetze akribisch genau zu befolgen und am besten noch mehr zu tun als das, was das Gesetz von Mose fordert. Ihr betet in der Öffentlichkeit zusammen, ihr haltet den Sabbat. Ihr gebt denjenigen finanzielle Unterstützung, die es brauchen. Ihr fastet und ihr werdet natürlich für euer großes Bibelwissen von den Leuten auch bewundert. Ihr seid diejenigen, die eben alles richtig machen. Und das ist auch kein Wunder, weil ihr gebt euch ja auch richtig viel Mühe, alles richtig zu machen und belehrt dementsprechend die anderen Leute auch ein bisschen, die das eben nicht so gut machen wie ihr. Weil schließlich wisst ihr ja, dass ihr die vorbildlichen Gläubigen seid und dass, weil ihr so gute Werke tut und weil ihr das so toll macht, Gott natürlich euch auch seine Anerkennung schenkt. Und weil ihr denkt, okay, wir haben es im Griff und die anderen Leute, die versagen immer so erbärmlich, habt ihr euch überlegt, wie ihr denen helfen könnt und habt einfach noch zusätzliche Einladungen geschrieben, die dann noch zum Gesetz dazukommen, damit die anderen Leute ihr Leben dann irgendwann vielleicht auch besser im Griff haben. Und dann lief eigentlich alles auch ziemlich gut, bis dann dieser Jesus von Nazareth aufgekreuzt ist. Und ihr glaubt halt einfach, ja, der hat halt nicht so wirklich verstanden, was das Gesetz und die Worte der Propheten fordert. Wahrscheinlich hat er einfach nicht gerafft, wie die Texte richtig auszulegen sind. Und im Normalfall würde euch das auch gar nicht stören und diese Schwätzer würdet ihr total ignorieren. Nur gibt es schon eine ganze Gruppe von Leuten, die diesem Jesus nachläuft und die wahrscheinlich auch noch glauben, was der da erzählt. Und am Ende bringt dieser Jesus vielleicht die Leute auch noch dazu, das Gesetz zu ignorieren oder gar zu verwerfen. Und macht eigentlich damit eure ganze mühselige Arbeit kaputt. Ungefähr so stelle ich mir das Szenario vor, in das Jesus spricht. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren die Leute, die in der Gesellschaft hohes Ansehen hatten, weil sie eben genau die Gesetze so treu befolgt haben, weil sie die Reinheitsvorschriften und Traditionen bis ins kleinste Detail ausgeführt haben. Und dann kommt dieser neue Lehrer und hat einfach das Gefühl, er habe alle Antworten. Nicht mehr sie, sondern er. Und das hat auch die Leute, die Jesus nachgelaufen sind und die da von ihm gehört haben, auch ziemlich skeptisch gemacht. Und was macht Jesus? Er sagt, ja, das ist tatsächlich so. Ich habe tatsächlich die richtigen Antworten. Und er räumt auch so ein bisschen Missverständnisse aus dem Weg. Wir lesen mal den Text von heute. Ihr seht ihn da eingeblendet aus Matthäus 5, Vers 17 bis 20. Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles, Entschuldigung, nochmal, Vers 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Wie ihr euch vorstellen könnt, war das eine ziemlich heftige Nachricht, die Jesus da gebracht hat, weil eben, wie gesagt, die Schriftgelehrten und die Pharisäer waren die, die sich extrem bemüht haben und deswegen auch ein Stück weit verdientes Ansehen hatten in der Gesellschaft. Und jetzt kommt da dieser Jesus und sagt, dass er einen anderen Weg hat als den sie bis jetzt gekannt haben. Aber dass das nicht, überhaupt nicht bedeuten soll, dass er das Gesetz auflösen will oder irgendwie auch abschwächen will oder dass er die Tradition, die sie kennen, zerstören will. Er sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und dann fragen wir uns halt schon, okay, was heißt denn das überhaupt, aufzulösen und erfüllen? Und deshalb wollen wir diese zwei Worte kurz miteinander anschauen. Aufzulösen ist das griechische Wort katalysei und das bedeutet so viel wie Zerstören eines Bauwerks oder auch Zunichtemachen eines Vorhabens oder eines Werkes. Im klassischen Griechisch wurde es aber mehr im Zusammenhang mit einer Institution oder mit dem Gesetz verwendet und beinhaltet so die Idee des Entkräften, Annullieren oder für ungültig erklären. Aber was hätte das dann in der Konsequenz bedeutet, wenn Jesus wirklich gekommen wäre, um das Gesetz aufzulösen? Was war dann überhaupt der Inhalt des Gesetzes oder der Zweck des Gesetzes? Die Tora oder eben das Gesetz und die Propheten waren sozusagen die Bibel zu Lebzeiten von Jesus. Und die Bibel zu Lebzeiten von Jesus erzählt die Geschichte von Gottes Selbstoffenbarung und sie erzählt, wie Gott Beziehung sucht mit den Menschen. Und sie erzählt auch von Gottes Wunsch, Himmel und Erde zu vereinen. Und Gott fordert die Menschheit dazu auf, sich diesem Ziel anzuschließen und wählt spezifisch das israelische Volk als Werkzeug, um Gerechtigkeit und Frieden auf der Erde zu etablieren. Mark hat letzte Woche darüber gepredigt, das Volk Israel soll das Salz und Licht sein. Aber nicht nur das. Die Bibel der damaligen Zeit diente auch zur Identitätsstiftung und gab gute Anleitung dafür, wie ein fruchtbares Zusammenleben in der Ehe, in der Familie und der Gesellschaft gelingt. Und anhand des Gesetzes haben die Leute auch erkannt, dass sie sündig sind und dass sie Gottes Standard nicht gerecht werden und dass sie deshalb Erlösung brauchen. Und darin offenbart Gott auch seinen Willen, dass alle Menschen gerettet werden. die Propheten riefen das Volk zur Umkehr und zur Erneuerung auf. Und sie wiesen immer wieder auf das Kommen des Messias hin. Auf den, der sie wirklich für alle Zeit erretten und erlösen würde. Und das ist so all das, was die Leute im Hinterkopf hatten, währenddem Jesus diese Worte sagt. Hey, ich bin gekommen, nicht um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und natürlich irritierte diese Aussage von Jesus dann ein bisschen, wenn er das so sagt, vor allem weil er dann auch noch sagt, die Erfüllung geschieht in meiner eigenen Person. Das ist schon ein ziemlich großes Statement, das Jesus da macht. Das zweite Wort, das wir eben haben, ist erfüllen. Und erfüllen ist das griechische Wort plerosai und das kommt in der Bibel in ganz, ganz verschiedenen Formen vor. Ich habe mal hier notiert, was das alles bedeuten kann. Es kann verstanden werden als etwas mit einer Gesinnung erfüllen oder mit Vertrautheit, den Geist sättigen oder stillen, auch etwas auf das rechte Maß bringen, vollzählig machen oder auch ein Versprechen, eine Pflicht oder prophetische Worte erfüllen. Und genau das hat Jesus eben gemacht. Er ist gekommen, aber er musste den Leuten dann schon auch zeigen, anhand von seinem Leben und seinem Wirken, dass er wirklich alles erfüllt. Und er hat vieles von dem Gesetz zu einem Abschluss gebracht. Und vieles hat er einfach mit einer tieferen Gesinnung erfüllt und den Leuten erklärt, was eigentlich wirklich damit gemeint ist. Er hat die messianischen Zeichen erfüllt, von denen die Propheten gesprochen haben, weil Jesus selbst ist das Salz der Erde und das Licht der Welt. Er ist der, der auf einem Berghügel sichtbar für alle gekreuzigt wurde und der damit mit seiner Auferstehung dann zum Leuchtfeuer der Hoffnung und für ein neues Leben geworden ist. Er hat durch seinen Tod am Kreuz das endgültige Opfer vollbracht, sodass wir eben heute keine Tieropfer mehr machen müssen. Und er hat den Preis für den Frieden mit Gott bezahlt, damit Menschen wieder in die enge Gemeinschaft mit Gott kommen können. Und Yom Kippur, der Versöhnungstag der Juden, ist eben gerade so ein Hinweis auf Karfreitag. Was die Leute gekannt haben und mit Jesus hat sich das erfüllt, dass er die Versöhnung mit Gott verfügbar gemacht hat. Jesus selbst verkörperte die Art von Liebe, die sich selbst hingibt und die eigentlich in der Tiefe die Erfüllung vom Gesetz und von den Worten der Propheten war. Wir lesen das ein bisschen weiter in Matthäus 22, Vers 37 bis 40. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Aber gleich wichtig ist ein zweites. Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Mit Jesus hat also das Reich von Gott auf Erden zu wachsen begonnen, indem er diese neuen Gemeinschaften schuf von seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, die auf eine neue Art und Weise nach Gottes Weisheiten gelebt haben. Und er zeigte damit eben seinen jüdischen Zeitgenossen, dass er wirklich die Erfüllung ist von all dessen, worauf sie gehofft haben. Er hat das Gesetz mit einer neuen und tieferen Gesinnung erfüllt. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten haben zwar einen Weg gezeigt, wie man Gott treu sein kann, aber dann kommt Jesus und sagt, hey, es gibt einen anderen Weg und es geht viel, viel weiter als das, was ihr bis jetzt verstanden habt. Gottes souveräne Herrschaft bricht gerade jetzt mit Jesus an und alle, die dazugehören wollen, brauchen eine Gerechtigkeit, die weit über diejenige von den Pharisäern und den Schriftgelehrten hinausgeht. Und er sagt wirklich, hey, ihr bleibt mit eurem Verhalten weit hinter dem zurück, was nötig ist, damit ihr in Gottes Reich kommt. Und wie ihr euch vorstellen könnt, das ist wirklich eine heftige Aussage. Er sagt in Vers 20, denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Also ich kann mir vorstellen, dass die Leute nur da gestanden oder vielleicht saßen sie auch und gedacht haben, was? Eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Ich meine, die waren das absolute Vorbild, was alle gedacht haben, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich auf einem guten Weg. Er fordert eine Gerechtigkeit, die besser ist als die der Schriftgelehrten. Wie kann das möglich sein? Jesus kam nicht, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und Israels ganze Geschichte, Gebote und Verheißungen werden in Jesu Person wahr. Und jetzt, wo er da ist, tut sich eben ein neuer Weg auf, um vor Gott gerecht, als gerecht dazustehen. Es ist nicht eine Gerechtigkeit durch gute Werke, sondern eine Gerechtigkeit durch den Glauben. Es geht eben nicht darum, das Verhalten von den Leuten nur, dass sich das Verhalten der Leute nur durch die Lehre verändert, sondern es geht vor allem darum, dass sich das Verhalten durch eine Transformation des Denkens und des ganzen Herzens verändert. Römer 12,2 fasst das gut zusammen. Dort steht, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Jesus ruft das Volk Israel, jetzt wo er ja da ist, der Messias, auf, wirklich Israel zu sein. Und das bedeutet eben, wie wir letzte Woche gehört haben, wirklich das Salz und das Licht zu sein. Salz und Licht sein war von Anfang an ihre Berufung. Und sie sollen in rechter Beziehung zu Gott und zu anderen leben und eine Charaktereigenschaft besitzen, die Gerechtigkeit und Frieden auf der Welt stiftet. Im ganzen weiteren Verlauf der Bergpredigt macht eigentlich deutlich, dass um Salz und Licht zu sein, es eben nicht ausreicht, einfach nicht zu morden oder nicht die Ehe zu brechen. Nicht nur die Tat des Mordens ist eben Sünde, wie es die Pharisäer verstanden haben, sondern Jesus sagt, hey, auch alles andere, das die Wurzel von dieser Tat, ist eigentlich schon Sünde. Wie beispielsweise Hass oder Zorn oder beleidigende Worte. Und dasselbe gilt auch für das Gebot, die Ehe nicht zu brechen. Ehebruch ist nicht nur ein körperlicher Akt, sondern es beginnt bereits in den Gedanken, im Fantasieren und im Begehren einer anderen Person. Und so nimmt Jesus im Verlauf der Bergpredigt, und wir werden das über die nächsten Wochen hören, eben verschiedene Fallbeispiele, anhand denen er erläutert, wie das Verständnis der Schriftgelehrten und der Pharisäer war. Und dann sagt er, und so ist es eigentlich richtig zu verstehen. Er erklärt darin die wirkliche und eben tiefere Gesinnung vom Gesetz und von den Worten der Propheten. Und die stand eigentlich von Anfang an im Mittelpunkt der Tora und der Propheten. Wir haben das gehört. Im doppelten Liebesgebot ist eigentlich alles darin enthalten. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren überzeugt, dass sie durch ihr genaues Befolgen des Gesetzes vor Gott bestehen können. Und ich habe mir gedacht, das ist wie ein bisschen ein guter Schüler, oder? Der denkt, okay, wenn ich jetzt richtig fleißig lerne und dann auch all das Gelernte am Tag der Prüfung aufs Papier krieg, dann hat's geklappt. Ich habe es erfolgreich hingebracht und ich bekomme dann oder erwarte dann natürlich auch die Bestnote für meine Leistung und ich erwarte dann dementsprechend auch das Lob von der Lehrerin. Nur gibt es in dem Ganzen ein bisschen ein Problem, dass Jesus den Schriftgelehrten und Pharisäer sagt, ja, aber das Problem ist, ihr wendet den falschen Notenschlüssel an. Und dann ist eben eure Prüfung, die kommt dann nicht zurück mit einer 6, sondern mit einem rot markierten Text ungenügend. Und das soll nicht heißen, dass wir nicht mehr auf Prüfungen lernen sollen. Und das soll auch nicht heißen, keine Prüfungen mehr zu schreiben. Das wäre schlicht unverständig. Nein, es geht eigentlich nur darum, dass wir alle Schüler von Jesus sind und dass jeder Schüler eine Art Nachhilfeunterricht braucht. Dass er jemanden braucht, der ihm beim Lernen hilft. Und dass wir zusätzliche Hilfsmittel benötigen, um die Prüfung zu schreiben. Wir alle sind Schüler, die Nachhilfe von Jesus nötig haben, weil wir sonst unsere Prüfung mit ungenügend zurückerhalten. Weil es geht nicht einfach darum, Dinge auswendig zu lernen oder von außen das perfekte Verhalten an den Tag zu legen. Glauben ist nicht einfach eine Frage des Wissens, des Intellekts, sondern eine Herzenssache. Weil du kannst versuchen, all die richtigen Dinge zu tun und trotzdem keine Liebe haben. Und dabei ist gerade die Liebe sozusagen der Notenschlüssel, den Gott anwendet und anhand dem deine Prüfung gemessen wird. Und wenn wir Gott und die Menschen um uns herum wirklich von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit ganzem Verstand lieben wollen, so wie es eben das Gesetz und die Propheten fordern, dann brauchen wir Hilfe. In Philipper 2,5 steht, habt die Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war. Und in einer anderen Übersetzung heißt es aber auch für den gleichen Vers, habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für ein Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Und wenn ich so diese Übersetzung mir durch den Kopf gehen lasse, dann brauche ich mir nicht lange zu überlegen, um zu merken, dass anhand vom Maßstab von Jesus, den Maßstab, den er gesetzt hat, ich niemals da allein hinkomme und da nie das genügende Maß erreichen würde. Und genau deshalb hat uns Gott Jesus gesandt, damit wir bei ihm in die Schule gehen und wie seine Nachfolger dazumals, die mit ihm unterwegs waren, von ihm lernen können. Und Gott hat uns auch seinen Geist geschenkt. Sozusagen die nötigen Hilfsmittel, die wir brauchen, um eben ein Leben zu führen wie Jesus. Und wir können entweder Schüler von Jesus werden und seine Hilfsmittel dankbar annehmen, seine Methode anwenden, oder wir können versuchen, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, selbstständig für die Prüfung zu lernen und ohne die Hilfsmittel an die Prüfung zu gehen und hoffen, dass wir die Prüfung bestehen. Aber ich will einfach nochmal erinnern, Jesus selbst hat gesagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und die Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Und deshalb ist meine Frage an dich heute Morgen eigentlich nur, welche Art Schüler willst du sein? Willst du ein Schüler sein, der fleißig lernt, so wie die Pharisäer, und dann hofft, dass er alles aufs Papier bringt? Oder willst du ein Schüler sein von Jesus und seinen Weg, seine Methode anwenden und seine Hilfsmittel brauchen, den Heiligen Geist, und im Wissen, dass du noch immer für die Prüfung lernst, aber dass deine Prüfung einfach von Grund auf schon mal mit der Note genügend zurückkommt. Und alles andere ist dann nur noch eine Frage von genügend gut oder sehr gut. Aber wo du weißt, wenn ich an die Prüfung gehe, indem dass ich Jesu Gerechtigkeit annehme, durch den Glauben an ihn, dann habe ich einfach so bestanden, selbst wenn ich nicht alles richtig gemacht habe. Deshalb, welcher Schüler möchtest du sein? Ich bete noch zum Abschluss. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus auf die Welt geschickt hast, dass du mit ihm den Weg frei gemacht hast ins Himmelreich. Und ich danke dir, dass wir einfach mit dankbarem Herz und im Glauben die Gerechtigkeit annehmen dürfen, die du uns schenkst. Dadurch, dass Jesus in sich alles erfüllt hat. Ich danke dir, dass du, Jesus, ultimative Opfer bist, wo uns erkauft hat. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist gibst, wo unser Denken und unser Herz erneuert und dazu beiträgt, dass unsere Gesinnung sich immer mehr verändert und wir immer mehr dürfen denken und eine Einstellung haben wie du, Jesus. Ich danke dir, dass du uns nicht allein an Prüfung gehen lässt, sondern dass du uns alles gegeben hast, was wir brauchen, um die Prüfung zu bestehen. Amen.